Diese Sendung wird unterstützt vom Mobilitätsreferat der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen bei unserer Reihe Open Mic im Stadtviertel. Während der Automesse IAA und des Städtischen Mobilitätskongresses ist LoRa München mit einem offenen Studio auf einem Parkplatz in der tristen und grauen Schwanthaler Straße präsent. Auf dem Parklet befindet sich eine Couch, ein Sessel viel grün sowie ein Bücher- und Kreislaufschrank und eben unser Open-Mic-Studio, von dem aus vom 4. bis 11. September zwischen 17 und 19 Uhr gesendet wird. In den Live-Sendungen geht es um nachhaltige Mobilität, Stadtplanung und Klimaschutz und die Frage, wie man öffentlichen Raum neu gestalten und verteilen kann. Darüber diskutieren wir mit VertreterInnen der Stadtverwaltung, der Politik, der engagierten Zivilgesellschaft sowie mit VertreterInnen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ein weiterer Bestandteil der Reihe ist zudem, dass wir in 5 Sendungen die vom Mobilitätsreferat der Stadt geförderten Projekte im öffentlichen Raum vorstellen. Bisher haben wir über die Rannert-Insel in Lochhausen, die Katzmeierallee und das Projekt Umlenken bei dem Westend, den Miniblock Steinhuber in der Maxvorstadt, Open Q, Mobilität bis du in Giesing, den Hackenplatz in der Altstadt und das Freiraumviertel im südlichen Bahnhofsviertel berichtet. Fehlt nur noch die Central Park Tram entlang der Sonnenstraße. Und genau um die wird es jetzt gehen. Genauer gesagt geht es um die Schaffung eines Central Parks mitten im Herzen der Stadt. Schon im letzten Jahr präsentierte der Bund Naturschutz in München auf einer Pressekonferenz in einem Gebäude an der Sonnenstraße seine Vision eines neuen, etwa 5,5 Hektar großen Parks mitten in München. Auf der Achse des westlichen Altstadtrings, also vom Sendlinger Tor über die Sonnenstraße, den Lehmbachplatz und Maximiliansplatz bis hin zum Platz der Opfer des Nationalsozialismus bzw. zur Brennerstraße, soll nach den Plänen des Bund Naturschutz eine vollständige und durchgängige Parkanlage entstehen. Spannend, oder? Denn bisher lud die Gegend ja nicht gerade zum Flanieren ein, obwohl mitten im Herzen der Stadt gelegen. Viele Autos, wenig Grün, kann man das Ganze an der Sonnenstraße kurz gesagt zusammenfassen. Am 3. September haben die MünchnerInnen nun die Möglichkeit, mit einer Tram in die Zukunft zu fahren. Auf der Hinfahrt geht es zunächst um den historischen Wandel und die gegenwärtige Situation am westlichen Altstadtring. Auf der Rückfahrt geht es dann um die Zukunft, mitten durch den Munich Central Park. Mit bereitgestellten Tablets können Sie dann den Central Park entlang der Sonnenstraße bis hin zur Brienner Straße grafisch selber erleben. Das können Sie in unserer Sendung natürlich nicht, wir aber spielen den Audioguide, den Sie auch während der Central Park Tramfahrt hören können, der Ihnen einen Einblick in die Entwicklung der Gegend gibt. Bevor wir da reinhören, sprechen wir aber noch mit Katharina Horn, Geschäftsführerin des Bund Naturschutz in München, über den Central Park und die Central Park Tram. Die Munich Central Park Tram, eine Tramfahrt in die Verkehrswende, so heißt es in einer Mitteilung des Bund Naturschutz München, in der ihr die MünchnerInnen am Sonntag, 3. November, zu einer Tramfahrt einladet. Los geht's vom Sendlinger Tor. Wo geht's denn dann hin und was gibt es auf der Fahrt zu sehen, zu hören, zu erleben?
Also, wir haben uns gedacht, wir möchten gerne mal was mit einer Trambahnfahrt machen. Das hat eine kleine witzigen Hintergrundanekdote. Und zwar bei der letzten IAA-Besprechung, da gab es so Nachbesprechung. Und da wurde eine Stadträtin ein bisschen unsachte gefragt, ob sie denn Trambahnen ausgestellt sehen wolle statt Autos. Und da habe ich mir gedacht, ach, mal was mit einer Trambahn zu machen, das wäre schön. Ich finde das eigentlich gut, weil das ist meine Vorstellung von nachhaltiger Mobilität und nicht dieser Autowahnsinn, den wir da jetzt erleben. Im Moment hat man es ja schon so, die Aufbauten behindern eigentlich alle, außer die, die an den Aufbauten was verdienen. Alle anderen sind eigentlich stark eingeschränkt. Jetzt zurück zum Sendlinger Torplatz, wo wir anfangen mit unserer kleinen Trambahnfahrt. Wir haben uns gedacht, wir möchten gerne ein bisschen erlebbar machen, dass der Ort eigentlich schon immer im Wandel war. Also Sendlinger Tor, Sonnenstraße, Stachus, Lehmbachplatz, da wo wir den Munich Central Park als Vision und als Idee und als Vorschlag eingebracht haben, da möchten wir gerne zeigen, wie stark sich das städtebaulich als auch verkehrlich verändert hat. Und dazu haben wir einen Audioguide gemacht, den man über Lautsprecher hört in der Trambahn. Die Trambahn ist eine ganz normale Trambahn mit 40 Sitzplätzen. Die haben wir bei den Stadtwerken gemietet. Da tritt man ein, setzt sich hin, kann aus dem Fenster schauen. Also uns ist wichtig, dass man hört, hier ist es. Früher fuhr da Pferdekutsche, das waren übrigens Gärten. Und dann guckt man raus und sieht, Betongärten im Moment oder Autoparkplatzgärten, sonst nichts. Also uns geht es ein bisschen darum, die Leute mitzunehmen in die Idee, die Stadt ist permanent im Wandel. Und dann tut es vielleicht auch nicht so weh, wenn es später auch mal wieder weiter ist. Es wird wieder Veränderungen geben müssen und die sind vielleicht auch leichter akzeptierbar, wenn man feststellt, Mensch, so wie es jetzt ist, war es ja auch noch nie. Sondern die Welt und die Stadt ist permanent im Wandel. Und das ist unser Versuch und den beginnen wir eben am Sonntag, den 3.9. ab 16 Uhr, alle halbe Stunde mit 30-minütiger Trambahnfahrt.
Bevor wir noch weiter auf die Trambahnfahrt eingehen, kommen wir mal ganz konkret zum Central Park. Warum braucht denn München in euren Augen einen solchen Park? Warum muss die, vor allen Dingen die Sonnenstraße, in euren Augen umgebaut werden? Vielleicht kannst du die mal beschreiben.
Also die Sonnenstraße ist ja jetzt eigentlich eine Betonschneise quer durch München und hauptsächlich von Durchfahrtsverkehr belastet und ist auch ziemlich hoch. Wenn man sich jetzt so Klimakarten für München anschaut, dann stellt man schnell fest, die Grünflächen, die es gibt, die sind schon wirksam. Also der Nussbaumpark oder auch der Effnerpark oder der alte Botanische Garten. Aber es gibt überhaupt keine Verbindung. Und wir haben uns die Klimafunktionskarte zu Herzen genommen. Da ist es so, da wird davon ausgegangen, dass es bei starken Temperaturen, also die Höchsttemperaturen, um bis zu 8 Grad steigen können, wenn man nicht irgendwas verändert. Also bis ins Jahr 2080 könnten 8 Grad mehr oder 6 bis 8 Grad mehr möglich sein. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe am Stachus bei 39 Grad und dann sind 47, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Oder doch, ich war schon mal in Abu Dhabi im Sommer. Das ist richtig krass, da geht kein Mensch zu Fuß. Alles passiert in gekühlten Räumen oder in gekühlten Autos. Insofern müssen wir unbedingt was machen. Und wir wissen, Bäume schaffen Abhilfe. Bäume sind klimatisch wirksam und da meine ich nicht den einen Baum, den man anstelle eines Parkplatzes irgendwo pflanzt und irgendwie zu Gott betet, dass er das überlebt, sondern wir meinen damit wirklich eine durchgehende Parkanlage, nur das ist richtig klimatisch wirksam. Und die Würzburg-Studie von Professor Paulert und seinen KollegInnen, die hat herausgestellt, wie grün beschaffen sein muss und wie viel Grün man eigentlich auch braucht, damit es klimatisch in Städten wirksam ist.
Wie ist denn der öffentliche Raum dann aufgeteilt? Jetzt haben wir ja da ziemlich viele Autofahrspuren. Es gibt einen Radweg und es gibt einen Fußgängerweg. Und in der Mitte fährt die Tram. Wie kannst du das mal vielleicht auch prozentual so ungefähr sagen, wie sich das dann aufteilt in Zukunft, wenn eure Pläne umgesetzt werden würden?
Also wir stellen uns vor, dass die FußgängerInnen mehr Platz bekommen und dort auf den verbreiteten Fußgängerwegen auch Bäume sind. Dann kommt ein Radweg nach Altstadt-Radl-Ring-Vorgaben. Dann kommt eine Autospur und zwei Trambahngleise. Dann kommt ein Park. Dann kommen wieder zwei Trambahngleise. Dann kommt wieder eine Autospur. Und dann kommt wieder der Radweg. Und dann kommt wieder Fußgängerweg, auch wieder mit Grün. Und in der Mitte ist eben auch eine durchgehende Grünfläche. Dazu müsste man natürlich die Trambahngleise verlegen. Wir haben ja auch nicht gesagt, das muss man übermorgen machen, sondern wir haben gesagt, unser Vorschlag ist, das nach und nach umzusetzen, so dass Trambahngleise müssen einfach regelmäßig erneuert werden. Das haben wir ja festgestellt vor kurzem, als das gemacht wurde. Und diesen Zyklus sollte man schon abwarten. Man muss jetzt nicht unnötig Trambahngleise, die gut funktionieren, rausreißen. Aber grundsätzlich könnte man damit eigentlich schon anfangen. Es soll ja ein durchgehender Park vom Sendlinger Tor bis zur Brienner Straße werden und alles grün mit einbeziehen. Und das ist unsere Vorstellung davon.
Das heißt, also die Trambahnschienen werden versetzt, bleiben aber erhalten. Die Fußgänger kriegen mehr Platz, die RadfahrerInnen vermutlich auch. Wer weniger Platz bekommt und zwar radikal beschnitten wird, ist der Autoverkehr. Die Straßen werden jeweils auf beiden Seiten einspurig. Da wird natürlich ganz schnell die Frage aufkommen, wenn das jetzt da hier bis zu 5-spurig ist an der Sonnenstraße, wo soll denn dann der Verkehr entlanglaufen oder wird der gar nicht mehr stattfinden?
Also der Verkehr kann wunderbar stattfinden und zwar gibt es auch alle innerstädtischen, also auch alle Verbindungen gibt es weiterhin. Man kommt weiter von der Schwanthaler Straße, kann man queren, so wie bisher. Also die vorhandenen Verbindungen bleiben erhalten, das ist wichtig. Aber insgesamt soll es weniger Autoverkehr werden. Und ehrlich gesagt, wo fahren die Autos dann? Ich glaube, es werden insgesamt weniger Autos fahren, weil es einfach klar ist, man kommt wunderbar mit der S-Bahn, der Trambahn und der U-Bahn in die Innenstadt. Und ich denke, dass wenn man den Menschen ein klein wenig dabei hilft, den letzten Schritt zu gehen und das Auto stehen zu lassen, weil sonst würden sie halt im Stau stehen. Das tun sie ja jetzt übrigens auch schon. Und den Menschen möchte ich sehen, der genau vor Musik, wie heißen die, Hieber? Nee, die heißen nicht Hieber, aber Lindberg. Ich möchte den Menschen sehen, der genau vor dem Lindberg immer einen Parkplatz findet, wenn er ihn haben will. Wir denken, auf Parkplätze kann man gut verzichten. Es gibt nämlich Parkhäuser. Und wir glauben ein bisschen an die Mobilität auch der Zukunft. Zum Beispiel könnte man sich mit modernen Mitteln auch so eine Art Shuttle-Dienst vorstellen von den Parkhäusern mit Fahrrädern oder so. Das kann man sich buchen und dann fährt man hin. Das wäre jetzt unser Vorschlag. Wird man direkt zum Arzt gefahren, da wo man hin muss. Ist ein bisschen umständlicher, aber so ist es halt. Wir haben eine große Krise und die müssen wir lösen. Und die lösen wir ganz sicher nicht, indem wir immer breitere Autoschneisen durch München schlagen.
Soweit Katharina Horn, Geschäftsführerin des Bund Naturschutz in München. Mehr von ihr hören wir dann am Ende der Sendung. Jetzt aber hören wir rein in den Audioguide, den Sie auch während der Central Park Tramfahrt hören können, der Ihnen einen Einblick in die Entwicklung des heutigen westlichen Altstadtrings vom Sendlinger Tor über die Sonnenstraße, über Lehmbachplatz und Maximiliansplatz bis hin zur Briener Straße gibt.
Vom Sendlinger Tor zum Lehnbachplatz. Heute ist die gute alte Zeit von morgen, sagte einst der Münchner Komiker Karl Valentin. In diesem Sinne, liebe Fahrgäste, ein herzliches Willkommen zu dieser anregenden und visionären Trambahnfahrt. Unsere Reise führt Sie durch die Geschichte des öffentlichen Verkehrs und dem Grün der Münchner Innenstadt. Gute Fahrt! Lassen Sie uns zuallererst mit der Geschichte beginnen. Sendlinger Tor. Im Mittelalter war für Reisende und Händler nach München das Sendlinger Tor eines der vier Haupttore, das sie passieren mussten. Isartor, das Schwabinger Tor am heutigen Odeonsplatz und das Karstor gehörten dazu. Vor den Toren der Stadt, beispielsweise wie hier am Sendlinger Tor, existierten historische Gartenanlagen von bekannten Münchner Familien. Die Anzahl von Gärten und Bebauungen wurde aus Gründen der Stadtverteidigung gering gehalten und nur in Ausnahmefällen genehmigt. Es entwickelten sich meist kunstvollere Gärten mit Springbrunnen, seltener wohlriechende Pflanzen und Pavillons. Damit dienten sie nicht nur für gesellige Treffen in den Münchner Innenhöfen, sondern die Gärten vor der Stadtmauer galten ebenso als Orte des öffentlichen Lebens. Gartenhäuser waren zudem ein identitätsstiftendes Zeichen für das Leben und die Verbundenheit mit der Natur, ebenso wie Ruhe und Abgeschiedenheit vom Stadtleben. Das Schwabinger Tor wurde 1796/97 durch eine Ringstraße rund um die Altstadt im Westen, das Sendlinger Tor und das Karlstor verbunden. München musste dadurch nicht mehr zwingend direkt durchquert werden. 1806 wurde vor dem Sendlinger Tor ein mit Pappeln gesäumtes Kreisrondell errichtet. Dieses Rondell entstand mit einer halbkreisförmigen Öffnung Richtung Altstadt. Der Entwurf hierzu entstand vom Landschaftsarchitekten Friedrich Ludwig von Sckell in einem Generalplan. Im Laufe der Zeit wurde die Allee durch Bäume mit breiterer Krone bestückt. Diese Anregungen sollten sowohl zur Verbesserung der Luftqualität als auch zur Gesundheit der Münchnerinnen und Münchner beitragen. Statt vereinzelter Parks war städtisches Grün geplant als Verbund zwischen Altstadt und neuen Wohnquartieren. Ende des 18. Jahrhunderts wurden die Verteidigungsanlagen nahe der Tore für verkehrsgerechten Ausbau der Stadt entfernt, damit Transport, Postwesen und Fremdenverkehr mit Kutschen gewährleistet werden konnte. Der höchste Turm des Sendlinger Tors fiel bereits 1810 der Verkehrsplanung zum Opfer. Ein Jahr später der Graben. Ab da begann die Konstruktion von Platz- und Straßenanlagen. Der Torplatz sollte ein Knotenpunkt für den einströmenden Verkehr werden. Da das Tor eine Engstelle darstellte, existierten sogar Abrissüberlegungen. Das erste öffentliche Massenverkehrsmittel, damals noch eine von Pferden gezogene Wagenlinie, durchquerte 1861 das Sendlinger Tor. 1876 wurde die erste schienengebundene Pferdetram zwischen dem Münchner Bahnhof und dem Münchner Osten eröffnet, die ebenfalls über die Sonnenstraße zum Sendlinger Torplatz fuhr. Durch die aufkommenden Massenverkehrsmittel war die Entwicklung des Sendlinger Torplatzes stark an die Verkehrsentwicklung gekoppelt. Bestehende Grünanlagen auf dem Platz mussten der Verkehrsentwicklung und dem Bau von Infrastruktur wie Straßen, Gleisen, Wartehäuschen und Kiosken weichen. 1817 wurde mit der Erfindung des Fahrrades ein Meilenstein für die Münchner Verkehrsgeschichte gelegt und beeinflusste maßgeblich die Mobilität ab Ende des 19. Jahrhunderts. Heute besitzen etwa 83% der Münchner Haushalte ein Fahrrad. 18% der Münchner Bevölkerung legten ihren Weg 2017 mit dem Fahrrad zurück. Mehr als doppelt so viel wie im Jahre 2002. Die Zahl soll bis 2025 auf 25% steigen. Friedrich Ludwig von Sckell plante Alleenstraßen mit einer keilförmigen Rasenfläche. Ab 1872 wurde unter der Leitung des damaligen Stadtgartendirektors Max Kolb die Anlage in einen landschaftlichen Stil umgestaltet und als Fläche zur Lehre über einheimische Pflanzen und Bäume verwendet. Anfang des 20. Jahrhunderts wuchs das Sendlinger Tor zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in München heran. 1895 elektrifizierte man die Tramlinien, sowohl in der Sonnenstraße als auch am Sendlinger Tor. Somit erhöhte sich der Tramverkehr deutlich. 1906 wurde weiter umgebaut, um den mehrspurigen Verkehr durch das Tor zu ermöglichen. Auch sollte der Charakter des Sendlinger Tores bestmöglich erhalten bleiben. So entstand der vergrößerte Torbogen, der bis heute besteht. Mitte der 1950er Jahre wurde das Schienen- und Straßenverkehrssystem umgestaltet, weshalb große Teile der Grünflächen am Sendlinger Torplatz weichen mussten. Nach vierjährigem Bau wurde 1971 ein mehrgeschossiger Umsteigebahnhof der U-Bahn am Sendlinger Torplatz errichtet. Der Weg führt über die Sonnenstraße entlang der ehemaligen mittelalterlichen Befestigungsanlagen, die im Laufe der Zeit die Bedeutung des historischen Grüns und den Verkehrswandel aufzeigten. Sonnenstraße. Die Bastionen wurden nach Ende des Dreißigjährigen Krieges Schritt für Schritt alltäglichen Nutzungen zugeführt. Größere Areale wurden an kirchliche Institutionen, Wohlhabende sowie Hofbedienstete verpachtet oder verschenkt. Diese Flächen sowie Wassergräben und Erdaufschüttungen vor den Gräben wurden für Gärten, Obstbaumplantagen und Gewächshäuser genutzt. Max Kolb ist zu verdanken, dass die durch Schmuck und Teppichbeete aufgewerteten Grünanlagen eine höhere Wertschätzung in München erfuhren und dadurch die Stadt für Touristen optisch bereicherten. Mit der Beteiligung weiterer Personen, wie zum Beispiel Karl von Effner, konnte Kolb auch die Anlagen des Maximiliansplatzes sowie den ehemaligen Wallgürtel um die Altstadt zwischen Sendlinger Tor und Brienerstraße als begrünte Zone fertigstellen, die von Friedrich Ludwig von Sckell initiiert wurde. 1797 entstand die Sonnenstraße somit als prachtvolle, baumbestandene, zweireihige Ringallee und wurde ab 1816 als vierreihige Allee bis zur Herzogspitalstraße mit schwarzen Pappeln erweitert. Die Allee wurde nach Norden mit 7 Baumreihen und einem Kinderspielplatz fortgesetzt. Das Legen neuer Straßenbahnschienen ab 1878 beeinträchtigte erheblich die Wirkung der Sonnenstraße und verdrängte im Zuge des Umbaus der Allee in der Maximilianstraße. Während des Ersten Weltkrieges verschwanden die Grünanlagen Münchens aus dem Mittelpunkt des Interesses. Sie mussten anschließend Großprojekten der Nationalsozialisten weichen. Zum Beispiel wurde die protestantische Matthäuskirche in der Nähe des Stachus sowie ein Großteil des dortigen Grüns 1938 unter der Führung der NSDAP abgerissen, um den bis heute bestehenden Straßenraum herzustellen. Die Matthäuskirche wurde 1957 am Sendlinger Tor wiedererrichtet. Karlsplatz Stachus. Münchens Anspruch war es, künftig eine Fremdenstadt zu werden. Hierzu verhalf ein geschäftiger Bahnhofsplatz, ebenso wie der Karlsplatz Stachus mit seiner zentralen Verteilerfunktion. Der Bahnhof im Westen der Altstadt beeinflusste positiv die Entwicklung des Karlsplatzes. Es wurden Teppichbeete und Baumgruppen angelegt, gedacht als geschmückter Eingangsbereich zur Stadt. Die großen Anlagen und Hochbauten rund um den Lehnbachplatz und der vorderen Sonnenstraße vermitteln einen weltstädtischen Eindruck, während das Karlstor-Rondell mit den Türmen der Frauenkirche im Hintergrund den Blick von Passanten einfangen konnte. Die erste Stadterweiterung Ende des 18. Jahrhunderts im Westen der Altstadt sollte zudem mit einem Alleenring am Stachus gekrönt werden. Allerdings wurde die Stadterweiterung durch die Stadtbefestigungen behindert, deren Verteidigungsnutzen am Ende des 18. Jahrhunderts nicht mehr bestand. Deshalb entschied sich der Initiator des Englischen Gartens, Benjamin Thompson Graf von Rumford, im Jahre 1791 die Wälle niederzulegen. So wurde der Baustein gelegt nach Plänen von Franz Thurn für den Bau einer halbrunden, zweigeschossigen Häuserzeile mit dreistöckigen Eckgebäuden, die bis heute das Aussehen des Karlsplatzes prägen. Im Februar 1873 wurde die Anlage auf dem Karlsplatz mit rotblühenden Kastanien und Berberitzen bestückt, damit der Platz für die anreisenden Zugpassagiere ansehnlich war. Vom Lehnbachplatz zum Max-Monument. Seit Gründung 1158 war München, besonders durch die Salzhandelsroute, eine Stadt mit lebendigem Verkehr. Ob zu Fuß, zu Pferd oder per Kutsche. Den öffentlichen Verkehr erleichterten nach und nach Tramkutschen, die Erfindung des Fahrrads, des Automobils, schließlich die Elektrifizierung der Trambahnen. Heutzutage ergänzen U- und S-Bahnen den öffentlichen Transport. Erheblichen Einfluss auf die Stadtentwicklung und den voranschreitenden Klimawandel hat das Auto. Daher ist eine Verkehrswende unumgänglich. Münchens historische Innenstadt steht einem hohen Nutzungsdruck wie den kommenden Herausforderungen des Klimawandels gegenüber. Hitzewellen und Starkregen werden immer häufiger. Umso wichtiger ist es, grüne Infrastrukturen auszubauen, um das Stadtklima zu verbessern. Hierfür gilt es, eine höhere Aufenthaltsqualität und Erholungsfunktionen anzubieten. Bis ins 19. Jahrhundert war der Anteil hoch an begrünten Innenhöfen. Es gab auch vor den Befestigungsanlagen Selbstversorger und Prunkgärten. Für Wohn- und Lebensqualität sind Grün- und Freiflächen wichtige Faktoren. Im Freiraumkonzept München 2030 wurden eben jene historischen Grünanlagen als identitätsstiftende Orte benannt. Viele der historischen Grünanlagen konnten bewahrt werden, beispielsweise die Eschenanlagen am Maximiliansplatz oder die Anlage von Hofgärtner Karl von Effner. Durch den Zweiten Weltkrieg wurden sie teils zerstört oder umgestaltet. Im Mittelalter war München eine grüne Stadt, Allerdings blieben öffentliche Plätze und Straßen in dieser Epoche unbegrünt. Man wollte die Mobilität, sprich den städtischen Verkehr, nicht einschränken, um als Marktplatz zu fungieren oder für Turniere und Hinrichtungen bereitzustehen. Von der großflächigen Zerstörung Münchens während des Zweiten Weltkrieges waren 45% der Bausubstanz sowie ein Großteil der Grünanlagen und Bäume innerhalb der Stadt betroffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte München mit dem Meitinger Plan in seiner baulichen Eigenart und historischen Form wiederhergestellt werden. Architekt und Stadtplaner Karl Meitinger, der von 1938 bis 1946 bereits unter den Nationalsozialisten Stadtbaurat in München war, verhinderte die Sprengung der Isarbrücken kurz vor Einmarsch der Alliierten und legte nach dem Zweiten Weltkrieg einen kompletten Wiederaufbauplan vor. München wollte wieder Brennpunkt des Fremdenverkehrs werden und den alten Ruf als deutsche Kunststadt wiedererlangen. Die gesamte Altstadt sollte nicht nur wiederhergestellt werden, sondern auch umfassend gegenüber Verkehrsbelangen verschont werden. Karl Meitingers Nachfolger, Stadtbaurat Hermann Leitensdorfer, unterstützte den sogenannten Meitinger Plan mit der Idee eines 50 bis 70 Meter breiten Verkehrsrings rund um die Altstadt, um den modernen Massenverkehr abzufangen. Konkrete Maßnahmen waren die verkehrsmäßige Umgestaltung des Karlsplatzes mit einer Straßenbahnfunktion am Lehnbachplatz und Umgestaltung des Sendlinger Tors sowie die Verbreiterung der südlichen Sonnenstraße. Sie wurde ab 1947 ausschließlich mit Fokus auf den motorisierten Verkehr wieder aufgebaut. Die erste Fahrt eines Automobils in München war im September 1988. Zum Stand 2022 hatten wir bereits 880.000 gemeldete Kraftfahrzeuge in München, Tendenz steigend. Wie in den meisten modernen Städten prägt dies den öffentlichen Raum Münchens. Für den Verkehr wurden Häuser abgerissen, Schneisen gezogen und Freiflächen asphaltiert. Besonders in Zeiten des Nationalsozialismus wurde eine Wandlung Münchens zur autogerechten Stadt priorisiert. Der Abriss von historischen Gebäuden sowie Versiegelung von Grünflächen wurde dabei in Kauf genommen. Nach dem Krieg und Ende der NS-Diktatur in Deutschland wurde die Idee zu einer autogerechten Stadt stets weiterentwickelt. 1948 waren ca. 19.800 Kraftfahrzeuge zugelassen. Das heißt, ein Fahrzeug kam auf 40 Münchnerinnen und Münchner. Bis 1950 erhöhte sich die Zahl auf 53.200 Fahrzeuge, also ein Auto auf 15,5 Personen. 5 Jahre später explodierte die Zahl der Fahrzeuge in München auf 119.200. Die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Autobahn schätzte bereits 1950, dass die Stadt künftig mit 5 Einwohnern pro Kraftfahrzeug gesättigt sein würde. Das hieß, bei 1 Million Einwohnern 200.000 zugelassene Kraftfahrzeuge. Diese Zahl haben wir heute bei weitem übertroffen. Der Bau des Altstadtrings in den 1960er Jahren hatte weitreichende Folgen. Der Karlsplatz war und ist bis heute ein Zentrum des Münchner Verkehrsgeschehens. In den 50er Jahren sogar einer der verkehrsreichsten Plätze Europas. Der Bau der S-Bahn-Strecke 1968 sowie des Bahnhofs am Karlsplatz Stachus diente dazu, die Fußgängerzonen zwischen Marienplatz und Hauptbahnhof zu verbinden und gleichzeitig die Verkehrssituation zu entlasten. Als die Verbindung über die Neuhauser- und Kaufingerstraße zwischen Stachus und Marienplatz für den Verkehr freigegeben war, durchquerten bis zu 75.000 Kraftfahrzeuge und 1.400 Straßenbahnen täglich diese Achse. Fußgängerinnen und Fußgänger mussten sich derweil mit schmalen Gehwegen begnügen, bis 1966 der Stadtrat beschloss, sich mit der Verbindung zu einer Fußgängerzone zu befassen. Der ehemalige Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel eröffnete am 31. Juni 1972 die Fußgängerzone mit den Worten: München hat die richtige Rangordnung der Nutzungen wiederhergestellt und die Menschlichkeit und Urbanität, die in Blechschlangen, Motorenlärm und Abgaswolken zu ersticken drohten, in das Herz der Stadt zurückgeholt. Für den Stachus wurden allerdings lediglich Rasenstreifen auf dem Tramschienennetz und vereinzelte Bäume in Trögen gegenüber vom Karlstor eingeplant. Der Lehnbachplatz wurde nach dem Zweiten Weltkrieg neu gestaltet. Hierbei die Grünanlagen auf ein kleines Rasenstück mit geringerem Baumbestand reduziert. Die Eschenanlagen am Maximiliansplatz wurden ab 1910 ebenfalls verkleinert und 1959 erneut dem Verkehrsausbau angepasst. Architekt und Denkmalpfleger Erwin Schleich fand für Münchens Städtebau der 60er Jahre den treffenden Titel »Die zweite Zerstörung Münchens«, die weder Verschönerung oder Bereicherung für die Stadt darstellte, sondern sich einem autogerechten Verkehrswandel unterzog. In vielen Städten machen Straßen und Parkplätze ca. 60% unbebauter Fläche aus. Autos stehen im Durchschnitt 23 Stunden auf einer Parkfläche und diese werden oft nur für geringere Distanzen als 5 Kilometer verwendet. Der Verkehrssektor beeinflusst alle Lebensräume von Menschen und Umwelt. 2019 wurden fast die gleichen Mengen an CO2-Emissionen wie 1990 ausgestoßen, wodurch der Verkehrssektor beim Klimaschutz weit hinterherhinkt. Um die 1,5-Grad-Grenze des Pariser Klimaabkommens einzuhalten, müsste die Mobilität bis 2035 vollkommen klimaneutral sein. 60% der CO2-Emissionen des Verkehrs werden von Pkw und weitere 35% durch Lkw sowie andere Nutzfahrzeuge im Straßenverkehr verursacht. Neben den CO2-Emissionen werden im Verkehr unterschiedlichste Schadstoffe freigesetzt, wie Feinstaub der Diesel- und Benzinmotoren. Ausgestoßene Stickstoffoxide schädigen Menschen wie Pflanzen und tragen zur Versauerung der Böden bei. Lärm ist ebenfalls eine negative Folge des Verkehrs, besonders in Städten. 2,3 Millionen Menschen sind ganztägig einem Pegel von mehr als 65 Dezibel ausgesetzt. Dieser Pegel ist über dem Grenzwert für dauerhafte Belastung, daher auf Dauer schädlich für uns Menschen. Laut Europäischer Umweltagentur sind rund 12.000 vorzeitige Todesfälle auf Lärm und 3% aller Herzinfarkte in Deutschland auf Straßenlärm zurückzuführen. Die größte Gefahr für Menschen sind jedoch Verkehrsunfälle. Hierbei starben 2019 in Deutschland mehr als 3000 Menschen und 384.000 Menschen wurden verletzt. 2022 wurden allein im Stadtgebiet München 15 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet. Davon 10 Radfahrer und Fußgänger. Auch am Stachus ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Todesfolge. Eine Fahrradfahrerin wurde von einem Lkw erfasst und überfahren. 80% der Verkehrsunfälle verursachen Autofahrer. Besonders Fußgänger und Fahrradfahrer sind stark betroffen. Statt Verkehrsflächen für Autos sollen Orte für Menschen in Form von Parks und Grünflächen entstehen. Mit dem Ausbau des ÖPNV soll der private motorisierte Individualverkehr nicht mehr notwendig sein und Mobilität sozial gerecht und barrierefrei angeboten werden. Zusätzliche Fahrradwege und Elektroladestationen sollen die Mobilität klimaneutraler und schadstoffärmer gestalten. Seit über 100 Jahren fahren die Münchner Trambahnen rein elektrisch. 4 neue Trambahnstrecken werden zurzeit gebaut. Zusätzlich sind 8 neue in Planung. Am 19. Oktober 1971 wurde die erste U-Bahn-Linie in München eingeweiht. Heute sind in München ca. 100 Streckenkilometer mit rund 100 U-Bahnhöfen versehen. Planungen für die Zukunft sind die Verlängerung der U5 bis Pasing sowie die U4 Richtung Nordosten. Ebenso wird derzeit die Entstehung einer 10,5 Kilometer langen neuen Linie, der U9, geplant. Zur kurzfristigen Steigerung der Kapazitäten sind allerdings Trambahnen und insbesondere Busse am besten geeignet. Der Ausbau von U- und S-Bahnen ist langwierig und teuer. Daher setzt der Bund Naturschutz vorrangig auf den Ausbau des Trambahnnetzes in Kombination mit den bestehenden U-Bahnen sowie einen S-Bahn-Südring zur Entlastung der S-Bahn-Stammstrecke. Bis 2025 soll auf dem Altstadtring ein durchgehender Radweg entstehen, der die Altstadt umschließt. Ein Bürgerbegehren wurde vom Stadtrat 2019 übernommen. Man wollte nicht nur den Fahrradverkehr in die Innenstadt verstärken, sondern den Altstadtradelring auch als Drehscheibe für geplante Radschnellwege ins Umland nutzen. Zur Verbesserung der Sicherheit des generellen Fahrrad- und Fußverkehrs wurden 50 unfallträchtige Knotenpunkte ermittelt. Sie sollen überprüft und kategorisch entschärft werden. Vom Max-Monument zum Lehnbachplatz. In Zukunft könnte sich zusätzlich zu dem Radwegering ein grünes Band zwischen Sendlinger Torplatz, Stachus, Lehnbachplatz und dem Platz der Opfer des Nationalsozialismus spannen. Wo heute der westliche Altstadtring als Stadtautobahn eine riesige Wunde mitten durch das Herz der Stadt schneidet, wäre Platz für Bäume, Wiesen, Parkbänke statt Parkplätze, Aufenthaltsqualität statt Autolärm und kühlender Schatten statt Hitzekollaps. Der Park würde bestehende Grünanlagen verbinden und zu einem klimatologisch wirksamen Ganzen zusammenfügen. Trambahn, Radverkehr und Fußgänger würden gleichzeitig mehr Platz bekommen. Selbst alle bestehenden Straßenanbindungen könnte man erhalten. Kaum zu glauben. Doch das entspricht der Wahrheit. Bittere Wahrheit ist leider, dass zurzeit dieser Platz hauptsächlich für den Autoverkehr bereitgehalten wird, das heißt für Fahrspuren und oberirdische Parkplätze. Historisch war dieser Streckenverlauf Bestandteil eines Grünnetzes mit geringem Verkehrsanteil. Damit die Verkehrswende gelingt und der Klimawandel wirksam bekämpft wird, entwickelte der Bund Naturschutz seine eigene Projektvision, den Munich Central Park. Diese Vision basiert auf dem historischen Grün und Verkehr im Wandel. Die Vision umfasst einen neuen, etwa 5,5 Hektar großen Park in der Münchner Innenstadt. Nach Plänen des BN soll auf der Achse des westlichen Altstadtrings, vom Sendlinger Tor bis zur Brienner Straße, eine vollständig durchgängige Parkanlage entstehen. Der Park schafft nicht nur Aufenthaltsqualität vor Ort, sondern hilft zukünftig, enorme Hitzewellen durch den Klimawandel abzusenken. Ausgehend von der momentanen Entwicklung können bei globalen Temperaturanstiegen die Spitzentemperaturen in Münchens Innenstadt teils über 8 Grad Celsius ansteigen. Das bedeutet Mittagstemperaturen bis zu 45 Grad Celsius, besonders an sonnenbeschienenen Plätzen wie dem Karlsplatz Stachus. Mit diesen Graden stellen sich gesundheitliche Gefahren für Kinder, ältere Menschen, Arbeitnehmerinnen und Nehmer, auch für Tiere außerhalb von Gebäuden ein. Der Munich Central Park soll einen Beitrag zum Klimawandel leisten, die Gesundheit der Menschen schützen und den Verkehrswandel vorantreiben. Seit der Corona-Pandemie ist der Bedarf an öffentlichem Freiraum und Grünplätzen gestiegen. Ein geplanter Parkring vom Sendlinger Tor bis über den Lehnbachplatz hinaus würde sämtlichen Ansprüchen genügen. Bereits 2021 begann die BN-Kreisgruppe mit ersten Überlegungen zum Projekt Munich Central Park. Man engagierte den Hamburger Künstler und Verkehrswendeaktivisten Jan Kamensky. Er entwarf in seinem Video eine bunte Vision des Innenstadtparks. Die Vision wurde durch Landschaftsplaner überprüft und ein erster Grundriss zur Aufteilung des Raumes vorgenommen. Schnell zeigte sich, dass zur Realisierung eines großen Parks auf dem westlichen Altstadtring ausreichend Platz ist. Fußgänger, Radler und der ÖPNV bekommen mehr Platz als heute. Lediglich der Autoverkehr muss abgeben. Der weitsichtige Karl Valentin? Über kurz oder lang kann das nicht mehr so weitergehen. Außer es dauert noch länger. Dann kann man nur sagen, es braucht halt alles seine Zeit. Und Zeit wär's, dass es bald anders wird. Das passt sehr gut zu den bereits beschlossenen Zielen der Stadt München.
Soweit der Ausschnitt aus dem Audioguide rund um die Central Park Tramfahrt, die am 3. September von 16 bis 19 Uhr stattfindet. Pardon, es ist nicht nur eine Trambahnfahrt, es sind mehrere halbstündig. Mehr Infos zur Trambahnfahrt hören Sie dann am Ende der Sendung. Tolle Pläne jedenfalls, die der Bund Naturschutz in München für die Gegend rund um die Sonnenstraße entwickelt hat. Und für die es auch politische Unterstützung gibt, wie Katharina Horn, Geschäftsführerin des Bund Naturschutz, im Interview erläutert.
Ihr habt ja den Munich Central Park letztes Jahr im Frühjahr vorgestellt, auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Und das war in der Sonnenstraße irgendwo im 5., 6. Stock. Man konnte ganz wunderbar auf die Sonnenstraße schauen, auf das viele Grau da. Und damals ging das ja auch durch die Presse. Und es wird ja auch unterstützt von der SPD-Stadtratsfraktion. Die hat es unterstützt. Die Grünen haben sich da ein bisschen bedeckt gehalten, weil sie eigene Konzepte haben. Und die CSU hat es abgelehnt, um Sorge um die Gewerbetreibenden, um die Leute, die mit dem Auto dahin fahren müssen. Ist denn da die Diskussion seitdem, das ist ja jetzt doch schon 1,5 Jahre her, weitergegangen?
Also ich erlebe das jetzt nicht unbedingt so. Also ich weiß, dass die SPD grundsätzlich dafür war. Jetzt gibt es ja bei der SPD so einen Backslash, der da heißt, oh Gott, mein Parkplatz gehört mir. Glaube ich, so kann man die Kampagne gut umschreiben. Und mein Parkplatz, der gar nicht mir gehört, muss bleiben, so ungefähr wahrscheinlich. Das Problem ist, bei den Grünen weiß ich nicht genau, warum die da irgendwie Sorge haben. Ich meine, es gibt einen Vorschlag von Frau Merk, also von unserer Stadtbaurätin, die das mit Mal-Gebhardt-Projekten, die haben einen Vorschlag entwickelt. Da ist allerdings, also der ist nicht so klimatisch wirksam und ich finde ihn auch nicht ausgereift. Und die eine Straßenseite wird stark benachteiligt. Also es gibt 4 Autospuren, auf der Stadtauswärtsseite soll es geben und stadteinwärts gibt es dann so auf wassergebundener Fläche, das ist so Kies oder so, stellen die sich vor, gibt es dann, also wo auch Wasser versickern kann, das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt. Wir haben die klimatische Wirkung und wir haben die Versickerungsflächen, die man auch braucht. Man muss nur aus dem Fenster gucken, Starkregen war jetzt die letzten Tage. Und je mehr man aufnehmen kann und je mehr im Boden verbleibt, umso besser. Wie gesagt, dort ist es so, der Vorschlag sieht es so vor, dass es auf der einen Seite eben diese versickerungsfähigen Flächen gibt, wo die Menschen ein bisschen verweilen können und wo es auch mehr Bäume gibt. Und dann kommt auf der gegenüberliegenden Seite, da kommen dann 4 Autospuren und die Trambahn und so weiter. Und für uns ist es halt das Problem wieder, das wird wieder so eine unüberwindbare Hürde. Wir haben uns vorgestellt, dass man das auch ein bisschen wieder zusammenführt, weil jede große Straße ist eine Hürde. Für uns, so wie wir das auch am Stachus momentan empfinden, da würde kein Mensch auf die Idee kommen, oben rüber zu laufen. Gut, man geht halt dann bei dieser schrecklichen Ampel, wo sich alle irgendwie im Weg rumgehen, aber eigentlich hat man das Gefühl, man muss nach unten und drüben wieder hoch. Eigentlich ist das eine Hürde und ein Hindernis, diese große Straße. Und das wollten wir gerne beheben.
Vielleicht jetzt noch zum Schluss zum Central Park, zu dem Konzept. Was hätte denn das für positive Folgen für die Menschen, für die Umwelt, für die Stadt generell, wenn euer Konzept Munich Central Park umgesetzt wird?
Also wir hätten natürlich eine klimatische Wirkung. Wie gesagt, durch Verschattung und Verdunstung kann man die Temperaturen doch deutlich absenken. Und es kommt eben nicht zu diesen plus 8 Grad, die in dieser Klimafunktionskarte vorhergesehen waren. Also das ist ein Aspekt. Und dann kommt aber auch noch ein Aspekt dazu. In der Innenstadt gibt es fast keine Grünflächen. Also es gibt natürlich den Nussbaumpark, der ist schon recht eng für das, was da alles so stattfindet. Und wir denken, dass es einfach auch ein bisschen Aufenthaltsfläche braucht für Menschen. Wer vor der Tür schöne Gärten und Plätze hat, der hat überhaupt nicht das Bedürfnis, da groß irgendwie nach draußen zu fahren. Der ist auch einfach gern zu Hause und geht einfach gern vor die Tür. Das ist ein Vorteil. Dann hat es natürlich auch eine Funktion für Menschen, die auf der Straße arbeiten. Das vergisst man immer. Wir tun ja so, als ob es rausgehen immer was mit Freizeit zu tun hat. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die arbeiten draußen an der frischen Luft. Und die haben das Problem, wenn die Luft nicht frisch ist, sondern viel zu heiß, gesundheitlich beeinträchtigt werden. Und für die Menschen müssen wir auch Sorge tragen. Das ist was, was auch noch wichtig ist. Dann habe ich schon gesagt, also Versickerungsflächen werden geschaffen. Der Verkehr wird reduziert. Ich verspreche mir davon schon auch ein bisschen CO2-Einsparung, ist ja klar. Der Verkehr hinkt hinterher und muss dringend was tun. Und was verspreche ich mir noch? Ich verspreche mir, dass sich Menschen auch in der Stadt sozusagen konsumfrei auf konsumfreien Räumen begegnen können. Und dass das eine Qualität schafft, die es sonst in dem Bereich einfach nicht gibt. Ich meine, es gibt diese dröge Fußgängerzone, die einfach so ist wie alle Fußgängerzonen in Deutschland. Ich habe mal so ein Kunstprojekt gemacht während meines Studiums. Da habe ich einfach das Mobiliar von München woanders hingestellt und keiner hat es gemerkt, weil es überall gleich aussieht. Das ist einfach absurd. Das ist, anscheinend gibt es eine eigene Design für hässliches Innenstadtmobiliar. Das ist natürlich auch schade. Könnte man auch ein bisschen verbessern. Aber das wollen wir eben nicht, sondern wir wollen einfach Platz schaffen für Leute, die sich aufhalten wollen. Und die können ja dann gerne noch in die Geschäfte gehen. Das ist doch super. Aber jemand, der da gerne hingeht und nicht das Gefühl hat, er stirbt vor dem Hitzekollaps, bis er überhaupt dort ist, so jemandem wollen wir auch ein bisschen Rechnung tragen.
Ihr habt ja auch eine kleine Umfrage gemacht, damals bei der Präsentation unter Gewerbetreibenden und AnwohnerInnen. Das war jetzt keine große, ich weiß nicht, wie viele Leute habe ich gefragt, 200 glaube ich oder so, und die waren aber
weniger,
zu großen Teilen positiv. Also es ist schon belegt, dass es vielleicht auch gewünscht wird.
Also wir haben das so gemacht. Wir haben den Leuten erstmal nichts von unserem Konzept erzählt. Wir haben nur gefragt, was glauben Sie, was man hier verändern müsste. Und alle haben gesagt, wir brauchen unbedingt mehr Grün. Das ist total wichtig. Das hat uns schon mal positiv gestimmt. Und dann haben wir ihnen unseren Vorschlag gezeigt und haben gefragt, glauben Sie, dass das für die Geschäfte hier von Nachteil ist? Und das fanden die wenigsten. Also diese mehr, die dann immer aufkommt, wenn die Kunden nicht vor meiner Tür parken können, dann kommen sie nicht mehr. Ich meine, da gibt es ja schon Studien dazu, die belegen, dass das nicht stimmt. Aber das haben wir einfach nochmal dadurch sozusagen nachforschen können und nachweisen können, dass die meisten einfach glauben, dass das keine negativen Auswirkungen auf ihren Geschäftsbetrieb hat.
Und wer das jetzt ganz konkret erleben will, vielleicht habt ihr ja auch Werbung bei den Gewerbetreibenden gemacht, dass sie da mitfahren. Ja, vielleicht ein Vorschlag.
Gute noch. Idee.
Der kann jetzt euren Munich Central Park ja hautnah erleben am Sonntag, 3. September. Kannst du noch mal kurz die Fakten zusammenfassen? Muss man sich anmelden? Kostet es was? Wann, wo, wie und so weiter?
Also, wir fahren los am Sonntag ab 16 Uhr alle halbe Stunde. Das dauert 30 Minuten, die Fahrt ist kostenlos. Wir fahren ab dem Rondell am Sendlinger Torplatz. Da dürfen wir jetzt auch eine Beach Flag aufstellen, damit man uns auch findet. Und dann fahren wir diesen Strecke Sendlinger Tor, Stachus, Lehmbachplatz, müssen übers Max-Monument, weil die Trambahn kann ja sonst nicht drehen. Und auf der Hinfahrt gibt es einen Audioguide und auf der Rückfahrt hat jeder dann ein Tablet, wo er sozusagen gemeinsam mit der Trambahn und der Visualisierung, die wir haben machen lassen, auf Basis eines Google-Flugs durch diesen Central Park fliegen. Dann können wir uns das mal anschauen, wie das eigentlich wäre, wenn da so viel Grün wäre.
Klingt spannend. Warum nur ein paar Fahrten an einem Tag?
Also wir müssen das Ganze ja bezahlen. Wir müssen das jetzt erstmal testen. Das war die Auflage auch, dass wir das am Sonntag machen. Und wir werden das auch nochmal machen. Wir sind ein bisschen hinterher, muss man einfach ehrlich sagen. Die Stadt hat 2 Monate länger gebraucht als gedacht, um ihre Entscheidung bekannt zu geben. Wir sind total froh, dass wir es machen können. Nur man darf nicht vergessen, das ist halt auch mit viel Aufwand verbunden. Und so ein Audioguide haben wir erstellt. Wir haben einen Sprecher. Also das ist schon professionell. professionell erstellt in einem professionellen Tonstudio. Und ja, da wollten wir jetzt erstmal den Testlauf und schauen, ob wir dann noch was verändern müssen und bieten das aber sicher nochmal an. Nur Sonderfahrten kann man nur an einem Sonntag machen.
Klingt wirklich nach viel Aufwand und der Bund Naturschutz in München hat ja noch mehr Aufwand. Ihr seid auch dabei im Rahmen der Proteste gegen die internationale Automobilausstellung, ja, das ist jetzt meine Schlussfrage, eine Radeldemo mitzuorganisieren. Vielleicht kannst du noch ein paar Sätze und Worte dazu sagen.
Ja, sehr gerne. Also wir haben uns gedacht, es ist irgendwie schade, dass es gar keine Radl-Demo gibt. Bisher hat der ADFC das ja gemacht. Also bei der letzten IAA war das eine große Sternfahrt. Und wir haben gedacht, vielleicht tut es auch einfach eine kleine Radl-Demo. Wir treffen uns am Brundageplatz, oder ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Also wir treffen uns einfach beim Olympiazentrum neben der BMW-Welt. Wir wollten ein bisschen einen Ortsbezug und radeln ganz locker durch München und zwar ein bisschen im Norden rum an der Motorworld vorbei. Das ist da, wo unser Oberbürgermeister seine Liebe zu Autos bekannt hat. Und da haben wir gedacht, das ist doch auch ganz witzig, wenn wir da mal vorbeiradeln. Und dann radeln wir zum Karolinenplatz. Und dort ist unsere Veranstaltung dann zu Ende. Das dauert ungefähr 50 Minuten, unsere Fahrt. Wer Lust hat, kommt auch gerne mit Musikbikes und Tallbikes und wie auch immer. Und wer Lust hat, der kann gerne danach noch auf die Abschlusskundgebung von der Laufdemo gehen. Wir machen keine eigene. Wir sagen am Anfang ein paar Worte und wir sind über jeden und jede froh, der oder die kommt. Wir wollen jetzt gar nicht riesig, das war jetzt nicht unser Ziel, so wie bei der Sternfahrt oder so. Wir wollten einfach den Menschen, die Lust am Fahrradfahren haben, was anbieten an dem Tag.
Und wer da jetzt nicht ganz mitgekommen ist, der findet die Daten über die Radl-Demo bei euch auf der Seite bn-münchen.de.
Genau, ebenso wie die Trambahn-Sachen, die sind auch alle auf unserer Seite.
Soweit Katharina Horn, Geschäftsführerin des Bund Naturschutz in München über den Central Park, die Central Park Tram und die Radl-Demo gegen die IAA am 10. September. Hier nochmal alle Infos zur Trambahnfahrt. Der Bund Naturschutz in München stellt am Sonntag, den 3. September von 16 bis 19 Uhr im Rahmen des Mobilitätskongresses sein Projekt Munich Central Park Tram vor. Die Fahrt dauert 30 Minuten und ist kostenlos. Pro Fahrt gibt es 40 Plätze. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Infos zum Projekt finden Sie auf der Website www.bn-muenchen.de. Der Audioguide, den Sie bei uns gehört haben, sowie die Fluganimation werden nach dem 3. September ebenfalls dort abrufbar sein. Die Mitfahrt ist auch für mobilitätseingeschränkte Gäste möglich. Wenn man sich die Pläne des Bund Naturschutz anschaut, stellt man fest, dass genügend Platz vorhanden ist, um einen solchen großen, schönen Park zu realisieren. An manchen Stellen geht das Ganze sogar 30 Meter in die Breite. FußgängerInnen, RadlerInnen und der ÖPNV bekämen mehr Platz als heute. Nur der Autoverkehr müsste abgeben. Wenn die Stadt aber ihre eigenen Beschlüsse zur Anpassung an den Klimawandel, zur Klimaneutralität, zum Altstadt-Radlring oder zum Stadtratsbeschluss für das Bürgerbegehren Sauber-Soggi ernst nehmen würde, stellt sich die Frage nach der Umsetzung eigentlich nicht. Am Ende der Sendung kommen wir jetzt nochmal zurück zu unserem Projekt Open Mic im Stadtviertel. Lora München ist nämlich vom 3. bis 11. September mit einem offenen Studio auf einem Parkplatz in der tristen und grauen Schwanthaler Straße präsent. Auf dem Parklet gibt es Couch und Sessel, viel Grün sowie einen Bücher- und Kreislaufschrank und eben unser Open Mic Studio, von wo aus zwischen 17 und 19 Uhr gesendet wird. Wir suchen Leute, die Lust haben, mitzudiskutieren über nachhaltige Mobilität, Stadtplanung und Klimaschutz. Meldet euch unter info@lora924.de. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet.
Diese Sendung wurde unterstützt vom Mobilitätsreferat der Stadt München.